Wer kampfgerecht sagt, ist also entweder doof oder bösartig. Adenauer würde sowas nie was tun, was Merz da mit der Abstimmung der AfD gemacht hat. Das ist Quatsch, weil er hat erfolgreich mit Rechtsparteien koaliert, soweit bis es die am Ende entweder nicht mehr gab oder die integriert waren. Die festen Rollen hatten auch was Entlastendes. Diese Tradition, die kann man nicht einfach wieder neu aufbauen. Wenn die erstmal zerstört sind, sind sie weg. Also wenn man sozusagen die ganze Vorfahrensgeschichte nur als Verbrechergeschichte imaginiert, kann man eigentlich nicht weiterleben. Wenn Sie das heute in der Uni sagen, werden Sie natürlich sofort besteinigt.
Deswegen bin ich ja nicht an der Uni. Das ist Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Gespräch hier auf Apollo News. Bei uns zu Gast heute ist Professor Peter Höris. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Universität Würzburg. Und er hat ein sehr spannendes und auf jeden Fall streitbares, kontroverses, umstrittenes Buch geschrieben, nämlich Rechts und Links zur Karriere einer folgenreichen Unterscheidung in Geschichte und Gegenwart. Da freuen wir uns auf ein sehr spannendes Gespräch. Herzlich willkommen bei uns.
Hallo, Herr Bernhard.
Ja, Ihr Buch wurde ja auch sehr kontrovers aufgenommen. Ich habe gesehen, im Thalia Theater, da beim berühmten Prozess gegen Deutschland, da haben Sie auch gesprochen und da wurde das ja nicht so positiv aufgenommen.
Erstaunlicherweise, ja.
Was war denn da los?
Ja, also es ist eben so, das war ja so eine eben simulierte Prozesssituation, wo ich befragt wurde als Zeuge. Also ich war immerhin nicht Angeklagter. Und
noch nicht.
Noch nicht, genau. Und das Interessante ist nur, ich habe etwas kritischer darauf geschaut, was Antifaschismus heißt oder heißen kann, dass der eben oft ins Gulag geführt hat, ne, Staatsdoktrin der DDR gewesen ist. Im Namen des Antifaschismus wurden viele Leute umgebracht. Und das führte geradezu zu körperlichen Reaktionen im Publikum, da im Thalia Theater in Hamburg, bei dem übrigens sehr biodeutschen Publikum, was dort versammelt war, weil die sowas nicht gewohnt sind zu hören, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Ne? Oder auch der Blick auf den Nationalsozialismus, der eben politisch, moralisch sicherlich eindeutig ist, aber politisch eben nicht ganz so einfach ist, ne, diese ganze Bewegung zu verorten auch oder sie zu instrumentalisieren. Das fällt einem, der sich ein bisschen auskennt mit Geschichte, oder sollte einem nicht so einfach fallen eigentlich. Und wenn man das macht, also wenn man da so ein bisschen Differenzierungswasser in den schönen Antifa-Wein reingießt, ja, in diesem Milieu, dann stößt man eben auf empörte Reaktionen. Hm. Das ist jetzt an sich nicht so schlimm, nur es zeigt so ein bisschen diese Versäulung auch der Debatte. Ne? Also es gibt eben wirklich diese Blasen, die sich anscheinend nur selbst bestätigen wollen. Und wenn da mal was anderes reinkommt, sorgt das schon für Empörung. Das war jetzt auch dort meine Erfahrung.
Insbesondere das Wort rechts ist ja heutzutage das maximal emotionalste, was man wahrscheinlich sagen kann,
politisch. Ja, denke ich schon. Dabei müssen wir uns mal überlegen, rechts und links gehört eben zu den Grundorientierungen des Menschen insgesamt. Ne? Ja. Wir haben sonst nur oben und unten, ne, als Zweibeiner, der aufrecht geht, und vorne und hinten. Ne? Aber das sind die Grundorientierungen. Der Mensch ist ja kein Tier, was in eine Umwelt eingepasst ist. Der Soziologe Arnold Gehlen hat das deswegen den Menschen ja als Mängelwesen bezeichnet. Ne? Er hat ja noch nicht mal, wir haben noch nicht mal Fell. Ja? Also wir sind nicht eingepasst in eine spezifische Umwelt. Umso mehr müssen wir uns orientieren. Und das sind eben diese Grundunterscheidungen. Und rechts und links ist eine davon, die uns begleitet. Angefangen von der Rechtszentrigkeit, 90% der Menschen beim Schreiben, ne, beim Kämpfen, ne, sie haben eine Punchhand, ne, sie ist überwiegend rechts eben, ne, und eben symbolisch hochgradig aufgeladen von der Bibel, das jüngste Gericht, ne, wo die Guten zur rechten Seite versammelt werden, die Bösen, die Böcke zur linken Seite, über die Kunstgeschichte, ne, bis hin zur Sprache, recht, richtig. Und dann eben auch zur Politik.
Und wie kommt eigentlich diese politische Verortung rechts und links zustande? Die ist doch jetzt eigentlich eher zufällig, oder?
Nee, eben nicht. Also das wäre zumindest, würde ich diese These, die es gibt, ja, würde ich vehement widersprechen. Denn in der Französischen Revolution, das ist ja mal so das Laboratorium der Moderne, wo sehr viele Dinge in kurzer Zeit entschieden und durchgespielt wurden. Und die Revolutionäre, die Bürger, wollten ja die alte Ordnung umstürzen, die Ordnung des Königs. Ne? Ja. Der König hatte eine klare Ordnung und zu Rechten waren die Prinzen, saßen der Klerus. Ne? Und die Bürgerlichen haben diese Ordnung umgedreht, also die bürgerlichen Revolutionäre, ne? Die den König dann auch gestürzt und geköpft haben. Und haben sich bewusst auf die linke Seite gesetzt in den verschiedenen Versammlungshallen. Und das Interessante ist, also egal, es gab ganz unterschiedliche Ballhaus kennt man auch aus der Schule vielleicht, Ballhausschuhe, aber es gab mehrere Versammlungshallen und immer wieder gab es eine Ordnung, die sich spontan ergeben hat, dass die Gegner des Königs sich links hingesetzt haben und die Verteidiger, sofern es die noch gab, des Königs rechts. Das ist schon im britischen Unterhaus und Oberhaus eingeübt. Also die Opposition sitzt links, die Regierung rechts. Ne? Also das ist diese Grundunterscheidung, die die Menschen treffen und die wir auch interessanterweise bei indigenen Völkern überall auf der Welt finden. Früher nannte man diese primitive Völker, ne, das sagt man jetzt ja nicht mehr, also Indigene, ne, also Stämme in Ostafrika, auf Neuseeland, die Maori, die Mapuche in Chile. Überall ist die rechte Seite die gute Seite, die starke Seite, die lebendige Seite und die linke wird auch mit moralischer Verkehrtheit.
Gut, aber das kommt ja wahrscheinlich von der Rechtshändrigkeit, oder nicht?
Ja, das kommt, mit der Rechtshändrigkeit hat das zu tun und auch mit der Orientierung an der Sonne, zumindest in der nördlichen Halbkugel, die sozusagen dann als rechts angesehen wird, wenn man sich so ausrichtet. Ne? Und deswegen wird das als gut, der Osten und die rechte Seite als gut, als lebensspendend angesehen. Das sind diese Bezüge. Ne? Wobei man auch jetzt festgestellt hat, interessanterweise in der Biologie, dass sich auch also Föten und Embryos schon stärker rechts ausrichten und sozusagen reagieren auf Reize der rechten Seite stärker als der linken Seite. Ja. Also es sind auch noch ein paar Rätsel dabei, aber grundsätzlich ist das ein Setting, was den Menschen eben geprägt hat in der gesamten Menschheitsgeschichte und das symbolisch aufgeladen ist und eben auch politische Auswirkungen hat.
Okay, aber warum haben sich jetzt die Revolutionäre nach links gesetzt, wenn jetzt traditionell immer und so weiter rechts als das gute Lebensspenden und so weiter angesehen wird?
Das ist derselbe Grund, warum sie sozusagen den Kalender abgeschafft haben und die christliche Religion, weil sie bewusst brechen wollten mit der alten Ordnung. Die sollte ja umgestürzt werden. Man wollte ja einen Neuanfang machen. Und die alte Ordnung war natürlich eine hierarchische Ordnung. Und jetzt wollte man das menschliche Paradies schaffen, eine egalitäre Ordnung und gegen die alte Ordnung opponieren. Und deswegen hat man das invertiert, wie man das nennt, ne? Also umgedreht. Ja. Ne? Und das hatte eine bleibende Bedeutung, weil sich das verbreitet hat in Europa, in Deutschland, so im Vormärz, also vor der 48er Revolution. Und dann eben auch weiter über Europa und im 20. Jahrhundert praktisch in der ganzen Welt, ne? Bis hin nach China, Indien und Afrika. Ne? Und wenn Sie heute mal ein Beispiel, um das mal ein bisschen praktisch zu machen, wir lesen in der Zeitung, Wahlen in Chile gab es ja jetzt gerade. Ne? Und da wird selbstverständlich gesagt, der rechte Kandidat hat gewonnen, Kast. Ne? Und es gab aber auch eine linke Kandidatin, eine Kommunistin. Ne? Also so orientieren nicht nur wir uns, sondern weltweit kann man sich so orientieren, ob man es will oder nicht. Man wird automatisch, werden auch die politischen Verhältnisse mehr oder weniger so eingeordnet. Ne? Wir haben eine Rechts-Links-Orientierung und die erschließt uns quasi die politische Welt. Ne? Und ein anderes Beispiel, was ich gerne bringe, jetzt mal aus dem Alltag. Ne? Sie laden neue Leute ein, die Sie noch nicht so gut kennen, ja, und reden dann halt politisch. Das liegt ja auch nahe in den Zeiten. Ne? Und Sie werden, beobachten Sie sich mal dabei, automatisch Ihre Gäste auch auf dieser Achse einordnen zwischen links und rechts. Ne? Sie werden sagen, wenn da also ein besonders Woker kommt, wie man heute sagt, ne, dann sagen, oh, der ist ja sehr links. Ne? Oder wenn eben jemand der Sympathien für die AfD äußert oder für die rechte CSU, da habe ich schon das Wort drin, ordnen Sie das so ein. Das passiert nicht bewusst immer, aber es ist, dient eben der Orientierung. Es ist auch grundsätzlich nicht schlimm. Problematisch wird's durch diese normative Unwucht, die wir heutzutage haben, ne? Weil wir eben jetzt hier in unserem Diskurs, insbesondere in Deutschland, ganz klar assoziieren heutzutage, also rechts ist das Böse, ne? Ja. Und deswegen wird auch keiner oder die wenigsten werden Ihnen sagen, ich bin rechts jetzt so, ne? Weil das eben so stark konnotiert ist mit dem Unwerturteil, dass keiner mehr sich traut oder keiner sagen will und das ist schwierig für die demokratische Debatte. Das ist meine These. Ne?
Also das heißt, es gibt quasi so fast schon eine metaphysische Ebene hinter diesem
Ja, oder eine anthropologische, ja. Ne, auch. Also was ich in meinem Buch versucht habe zu zeigen, dass eben auf sehr vielen Gebieten diese Unterscheidung eine Rolle spielt, eben auch eine stark sakrale, ne? das könnte ich genau zeigen, an Kirchenbauten, ne, an der Ostung auch sozusagen, wo der Priester, wo der Bischof sitzt und so weiter. Aber das schlägt sich eben auch nieder in der Moderne sehr stark im politischen Bereich, aber nicht nur. Also nach wie vor haben wir den Rechtsverkehr hier, ne? Wir haben die Rechtsprechung, die hat etymologisch auch damit zu tun und so weiter. Wir schreiben der rechten Hand von links nach rechts und so, ne? Also da kann man sehr, sehr viele Beobachtungen machen, die sehr interessant sind, aber sozusagen das Markante ist, dass die Vorrangstellung der rechten Hand, wie das der französische Soziologe Erz genannt hat, umgedreht ist jetzt im Politischen. Und jetzt haben wir sozusagen, was früher galt ja noch bis in die 1972, dass sozusagen meine Tochter ist auch Linkshänderin, ne? Die wurden ja noch umerzogen, ne? Man musste mit rechts schreiben. Heute gibt man noch ausschließlich mit rechts die Hand, ne? Es sei denn, man hat wirklich einen Gipsarm. Ja. Aber mit rechts gibt man die Hand. Aber die wurden umerzogen, früher die Links. Und heute ist genau umgekehrt sozusagen, also im Politischen, ne? Man muss praktisch umerzogen werden, wenn man irgendwie als rechts gilt, Kampf gegen rechts eben, ne?
Das heißt ja, dann müsste es ja eigentlich sozusagen so ein grundsätzlich in unserer, weiß ich nicht, in unserem Unterbewusstsein eigentlich eine Überlegenheit des rechten Politischen geben.
Ja, also subkutan, wie gesagt, in der Sprache schlägt sich das ja noch ganz eindeutig nieder, ne? Also linke Hand sind die unehelichen Kinder, ne? Und zu Rechten des Bräutigams oder der Rechte, die Tischposition ist die beste, ne? Rechts vom Gastgeber oder so, ne? Also in vielen Dingen schlägt sich das noch nieder, ne? Aber politisch ist es eben umgedreht. Und also meine These wäre jetzt, dass diese diese Unterströmung, ne, dieser Privilegierung der rechten Seite, dass die fortwirkt und dass deswegen auch im starken Konflikt ist mit diesem Unwerturteil über rechts. Aber noch wichtiger im eigentlichen politischen Sinne ist natürlich, dass man ja heutzutage einfach sagen kann, der und der ist rechts und damit ist er raus, ne? Und das ist natürlich fatal, weil das führt ja von Sachdebatten weg und vor allem von der demokratisch-freiheitlichen Auseinandersetzung, ne?
Kann man das eigentlich sagen, seit wann ist dieser Begriff rechts so stark negativ konnotiert? Das ist ja jetzt nicht seit dem Nationalsozialismus, das ist erst später gekommen. Es ist ja, ich würde sagen, früher ganz normal gewesen, dass die CDU als rechts gesehen hat oder jedenfalls Teile der CDU, während ja heute es wirklich so ist, dass ja wirklich niemand mehr rechts sein will. Selbst die AfD hat ja schon gesagt, Probleme, sich selbst rechts
also
zu verorten.
Also weiter gesagt, mit dem Begriff rechts, ne? Also hat sie gesagt, also um das auch abzuwehren. Ja. Es gibt dann andere, die wollen den Begriff dann wieder positiv besetzen, aber grundsätzlich haben die auch Probleme. Man muss sich mal überlegen, also die CDU wollte natürlich Volkspartei sein, praktisch für alle da sein, Catch-all-Party, aber das wird heute auch oft ganz falsch gesagt. Die erste Koalition Adenauers war mit der FDP, die damals selbst sich als stramm rechts angesehen hat.
Also rechts der CDU war.
Ja, in jedem Fall. Das war die National. Und der Deutschen Partei, die auch rechts von der CDU war. Weil heute oft mal gesagt hat, Adenauer würde sowas nie was tun, was Merz da mit der Abstimmung mit der AfD gemacht hat. Das ist Quatsch, weil er hat erfolgreich mit Rechtsparteien koaliert. Soweit, bis es die am Ende entweder nicht mehr gab oder die integriert waren.
Die wahrscheinlich nach heutigen Maßstäben weitaus rechtsextremer waren als die AfD.
Das sowieso. Also, und die Plakate von denen, das muss man sich mal angucken. Also FDP fahr rechts ran oder rechts vor links und so, ne? Also, die haben auch damit gespielt, regelrecht, ne? Aber, und natürlich wurde der CDU zugeschrieben, also auch im Ausland gerade Right Wing, ne? Oder Center Right oft, ne? In der Berichterstattung in England etwa. Das fanden auch die Alliierten nicht problematisch, ne? Also, Sie haben ja gefragt, wann hat sich das verändert? Also, eine Sache waren natürlich die 68er, die sozusagen den Antifaschismus, der vorher also überhaupt nicht verbreitet war in der Bundesrepublik. Man war antitotalitär, ne? Also gegen Kommunismus und Nationalsozialismus, aber also Antifaschismus war eben die Staatsdoktrin der DDR, damit hatte man nichts zu tun. Und die 68er haben sehr stark auf diesen Antifaschismus gesetzt und in den 70er Jahren kam das dann so auf, also mit diesen Buttons auch, das war ja das damalige Instagram oder so, ne? Also hatten auch Lehrer von mir noch an, also Rock gegen Rechts und so, ne? Also das wurde da schon so ein bisschen, und damit meinte man natürlich, das war schon sozusagen vorgezeichnet, nicht nur die NPD, die damals relativ stark war, sondern auch natürlich Strauß und so. Und das ist ja überhaupt das Interessante an diesem Begriff, man kann ja alles reinpacken, Ne? Man kann also kirchliche Fundamentalisten damit meinen, man kann Nazis damit meinen, Neonazis, man kann rechte Parteien, man kann die Union damit meinen, auch die FDP noch, Kapitalisten, also alles. Ne? Bei diesem besagten Thalia-Stück sagt ja auch der Soziologe Kemper, also praktisch Tech-Faschismus, also diese Libertären, das sind die neuen Rechten. Ne? Also man kann alles damit und nichts fassen. Und in den 70ern wurde das sehr stark und dann gab es einen neuen Schub nach der Wiedervereinigung. Zum einen hat man ja erstaunlich viel von der DDR übernommen. Ja. Das wird heute immer in der Erzählung ganz anders dargestellt, aber zum Beispiel diesen Antifaschismus. Ne? Und mit diesen ausländerfeindlichen Anschlägen, die es ja auch besonders also auf dem Gebiet der ehemaligen DDR gab. Und dann vor allem, das finde ich sehr markant, im Jahr 2000 einem Anschlag auf die Düsseldorfer Synagoge, der aber gar nicht von sozusagen Deutschen ausgeführt wurde, das hatte man vermutet, und schon mal gar nicht von deutschen Rechten, sondern von Palästinensern, hat Gerhard Schröder, der damalige Kanzler, diesen Aufstand der Anständigen ausgerufen. Und der wurde dann in der Rezeption schnell mit Kampf gegen rechts verbunden.
Ja.
Ne? Und seitdem wurde dieses Narrativ immer stärker, weil man eben darauf alles projiziert hat, was einem irgendwie nicht passt. Ne? Und insofern war das ein Container, in den man alles reinpacken konnte. Und mit dem Aufstieg dann der AfD wurde das nochmal verstärkt. Und bis heute sehen wir es ja, die Linken oder Mitte-Links-Parteien haben es natürlich damit sehr bequem. Also man hat diesen Kampf gegen rechts, den kann man immer hervorziehen. Immer auch gegen wen man es gerade machen will. Ne? Mal ist es die CSU, mal ist es die AfD, mal sind es alle, die irgendwie Freie Wähler waren auch schon im Visier. Also
ja.
Und das ist natürlich sehr bequem. Und die CDU hat das und die CSU auch mitgemacht. Und dadurch haben sie massive taktische Probleme meines Erachtens auch. Ne?
Ja.
Also sie stachen da wie die Kaninchen auf der Schlange. Wer sagt das zuerst? Ne? Ihr seid rechts und damit ist man raus irgendwie. Ne?
Da frage ich mich immer so, wie mächtig ist wirklich eigentlich diese Sprache? Weil natürlich gibt es diese begrifflichen Veränderungen, das ist ja klar. Welchen Einfluss hat an dieser Stelle wirklich schlichtweg die Sprache und schlichtweg die Begrifflichkeit? Weil wir können es ja angucken, es fängt ja eigentlich an mit schon dieser Gleichsetzung von Nationalsozialismus zu Faschismus, was ja sozusagen der erste große Coup in der Geschichtsvernebelung ist. Und dann folgt die Gleichsetzung von Faschismus und von mir ist über rechtsradikal noch zu rechts. Welche Macht hat eigentlich wirklich diese
Also ich würde mal sagen, ne, Elisabeth Nölle-Neumann hat ja diese Schweigespirale als Theorem sehr populär gemacht. Und da geht es eben, dass man eben verstummt, weil man eine soziale Haut hat als Mensch. Und wenn man merkt, man kommt mit seiner eigenen Meinung gar nicht an oder wird gar geächtet, verstummt man eben oder zieht sich zurück in Blasen eben oder Zirkel. Und das hat natürlich schon einen gewissen Effekt, ne? Einen Verstärkereffekt, eine False Balance, sagt man heute, ne? So dass man ja oft, also Journalisten denken ja, die Welt ist ganz anders, weil sie auch nur auf ihresgleichen treffen. Oder häufig und Politiker noch, ne? Diese Bubble in Berlin hier gerade, ne? Also politisch mediale Bubble. Gibt es natürlich Ausnahmen, ne? Also sie sind ja eine jetzt anscheinend, aber es gibt auch noch doch einige, Gott sei Dank, einige weitere Ausnahmen. Aber ich war auch mal so dabei bei solchen Empfängen und so, ne? Das ist schon eine relativ geschlossene Bubble. Und selbst wenn man da anders denkt, traut man es sich nicht mehr zu sagen. Also das hat schon einen gewissen Effekt und gibt auch eben diese False Balance dann in der Öffentlichkeit. Weil man natürlich kann man sagen, die Mehrheit der Menschen wählt ja ganz anders. Ne? Die wählen ja Mitte-Rechts quasi, ne? Wenn man das mal so pauschaliert. Ne? Aber der Diskurs läuft halt Mitte-Links. Ne? Und das ist ein Effekt auch schon dieser Sprachpolitik. Ne?
Ja. Ja, dann lassen Sie uns aber jetzt mal, auf sich herzukommen, über den Nationalsozialismus mal reden, weil das ja wahrscheinlich der Kernpunkt ist, an dem dieser ganze Links-Rechts-Kampf, also der Begriff, der hängt jetzt, weil wir auch sozusagen diese Dauererzählung haben, wir stehen vor dem neuen 1933, dann hat mal Alice Weidel gesagt, die Nazis waren ja eigentlich links und dann gab es einen riesigen Shitstorm, also mit Elon Musk in diesem Gespräch und es ist ja durchaus viel diskutiert, also und was ist jetzt Ihre Antwort, waren jetzt die Nazis rechts oder nicht?
Ja, das Problem ist halt immer, dass so ein Professor halt immer differenziert. Ja?
Schlimm, nee, sowas brauchen wir nicht. Ja, genau, sowas brauchen wir nicht.
Weil das kann man dann auch nicht so leicht verwenden, aber in dem Fall muss man es halt wirklich machen, ne? Weil es ist wirklich nicht so einfach. Also man könnte, ich könnte mir auch einfach machen, also der Begriff, der Feind steht rechts, wurde eben als NS-Parole verwandt. Ne? Das steht in NS-Zeitungen und so drinne. Die Nazis haben gegen die Reaktion gekämpft, die haben sie gehasst. Die Reaktion ist ja das, was man heute als rechts bezeichnen würde. Ne? Und das ist bei Goebbels, zieht sich durchs Tagebuch. Es gibt viele Äußerungen von Hitler, die in die Richtung gehen und so weiter. Aber es ist nicht ganz so einfach. Also die Nazis waren Nazis, weil sie Nationalsozialisten sein wollten. Ja. Ne? Und auch das erste Programm wurde ja 1920 publiziert und das war auch das letzte Programm. Da wurde nichts mehr dran verändert und da ist ja diese berühmte Formel Gemeinnutz vor Eigennutz. Blöderweise hat sich gerade der Magdeburger Bischof Feige diese Formel zu eigen gemacht, ne, im Kampf gegen die AfD auch noch. Ne? Also das ist mehrfach irgendwie falsch. Aber also man hat schon die Idee, dass man eine bestimmte Form von Sozialismus schaffen will. Der ist aber nicht internationalistisch, ne? Und der betrifft nur die Volksgenossen. Die Volksgenossen sind eben nicht Juden, auch keine Kommunisten, ne? Da werden natürlich Leute ausgeschlossen, ne? Insofern hat man hier einen Unterschied zum klassischen marxistischen Sozialismus. Ja. Man hat aber auch Gemeinsamkeit, ne? Und die können wir dann auch in der Politik des Dritten Reiches beobachten. Götz Ali hat das sehr, sehr gut untersucht. Es gab also eine Fülle von sozialpopulistischen Maßnahmen, auch sozialistischen Maßnahmen, könnte man sagen. Allerdings wurde das Privateigentum wiederum nicht abgeschafft. Ne? Wohl gab es aber ein Primat der Politik über die Wirtschaft. Die Wirtschaft wurde zum Aufrüstungskurs gezwungen. Es wurden Staatsbetriebe, Hermann-Göring-Werke, ne? Volkswagen und so weiter gegründet. Es wurde eine auch Politik der partiziellen Enteignung von Börsenspekulanten getrieben. Ne? Es wurden viele Wohltaten eingeführt, Renten erhöht. Die ganze Programm der Linkspartei heute wurde praktisch umgesetzt. Ja, also Mietpreisstopp, ne? Kündigungsschutz, bezahlter Urlaub, flächendeckend durchgesetzt und so weiter. Also da gibt es viele Elemente, aber man kann jetzt auch nicht einfach sagen, die Nazis waren also links und linke Sozialisten, weil da unterscheiden sich halt auch in einigen Punkten, ne? Wie etwa diesem Internationalismus, ne? Und diesem menschheitlichen Egalitarismus, den hatten sie nicht.
Aber gut, man könnte ja auch sagen, die Marxisten seit Stalin waren ja eigentlich auch nicht mehr wirklich internationalistisch, oder?
Ja, genau. Also oder schon dieses Projekt, ne, Sozialismus in einem Land. Ja. Sie hatten natürlich theoretisch noch den Anspruch sozusagen, ne, und das programmatische Ziel. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Konvergenz zwischen Stalin und Hitler innerlicher Art. Stalin war ja auch immer stärker antisemitisch geworden, hat immer stärker die Juden verfolgt auch. Ne? Allerdings hat er jetzt kein Holocaust in Bezug auf die Juden eben durchgeführt. Ne? Aber auch im Polen der Nachkriegszeit, im sozialistischen Polen, finden wir ganz stark Antisemitismus der Kommunistischen Partei Polens auch noch. Ne? Also es gibt hier Gemeinsamkeiten, deswegen hat man ja auch das Hufeisen als Symbol sozusagen, um das zu beschreiben. Das Hufeisen muss man sich aber auch wie zwei gleich laufende Pole vorstellen, die sich auch wieder abstoßen, ne? In Todfeindschaft. Also was Weidel falsch gemacht hat, war zu sagen, Hitler war Kommunist. Ja. Das stimmt halt nicht, ne? Weil er wollte die Kommunisten vernichten, aber was er hat eine spezifische Form des Sozialismus verkörpert und auch umgesetzt, ne? Auch eine Aufstiegsmobilität, eine Überwindung der Klassen- und Standesschranken vor allem, ne? Früher im Militär war es undenkbar, dass man als Bürgerlicher im Kaiserreich aufgestiegen ist. Das war jetzt überhaupt kein Problem mehr, ne?
Aber was würden Sie sagen? Ich meine, es gibt ja eigentlich da diesen Begriff von Hannah Arendt, haben Sie ja schon gesagt, Totalitarismus.
Ja.
Wenn ich es richtig sehe, hat ja Hannah Arendt eigentlich sogar gesagt, dass ja Hitler Stalin eigentlich sogar näher war als Mussolini, also den Faschismus.
Ja, das hat Sebastian Hafner hat das gesagt, ne?
Okay, aber okay.
Wenn Sie es auch bei Arendt gefunden haben, auch interessant. Aber
habe ich vielleicht auch schlechte Erinnerungen, aber ich meine es eigentlich, mal gelesen zu haben, aber
beide sind ja unverdächtig jetzt.
Beide sind unverdächtig, nicht wahr? Und aber ist das nicht, also ist das dann einfach sozusagen, ist das dann so? Ist diese Nähe?
Ja, also bei Mussolini ist ja sehr interessant, also wie stark Hitler den italienischen Faschismus verabscheut hat, ne? Und warum? Weil der italienische Faschismus dieses Bündnis ja geschlossen hat mit den Mächten, die Hitler eigentlich auch erledigen wollte. Er hat es nur nicht geschafft, nämlich mit dem Königtum, den gab es ja in Deutschland nicht mehr, aber auch mit der Kirche, ne? Also Lateranverträge und so. Mussolini hat ja diese Friedensschluss geradezu mit dem Vatikan auch betrieben, ne? Der Antisemitismus, der kam später eher von den Deutschen erzwungen. Also da gab es schon markante Unterschiede zwischen beiden. Und deswegen ist es schwierig, eben von einem deutschen Faschismus zu sprechen. Ne? Also und auch diese ganze Kriegspolitik und so, also da gibt es schon große Unterschiede auch. Ob er jetzt näher bei Stalin gestanden hat, also das ist jetzt immer so ein bisschen, was man jetzt sich anschaut, sicherlich war der Nationalsozialismus wie der Stalinismus noch stärker auf diese totale Fassung des Menschen ausgerichtet, während Mussolini viel stärker auf die traditionellen Strukturen gerichtet hat, ne? Und der Nationalsozialismus wollte ja wirklich den ganzen Menschen erfassen. Also das sind Beobachtungen, die sind tatsächlich, wie Sie richtig sagen, auch schon älter in der Totalitarismustheorie bei Sebastian Haffner auch schon da. Aber heute ist es schwierig, sowas in die Debatte zu platzieren, weil dann sofort so dieses große Entsetzen kommt. Ja. Ne? Aber die Welt ist eben komplizierter und auch die politische Welt. Und ich kann das nicht anders machen, als mit dieser Differenzierung da eben auch zu antworten. Ne? Und diese Verwertung im Tageskampf, die finde ich halt insgesamt nicht so gut von Geschichte, ne? Den zu aktuellen Zwecken zu verzwecken eben regelrecht. Ne? Ja. Es ist eben die Welt, auch der 30er Jahre ist eine vollkommen andere Welt als die heutige Welt. Ne? Und das muss man aushalten. Ne? Und Lehren aus der Geschichte sind auch nicht so einfach zu ziehen, außer ganz allgemeiner Art. Aber mein Kollege Ulrich Herbert hat mal so schön gesagt, im Prinzip braucht man nichts über die SS zu wissen, um Ausländer nicht anzugreifen. Ne? Also das könnte eigentlich der normale menschliche Anstand auch reichen. Und so dieses, ne, wir sind einmal über Rot gefahren, dürfen nicht wieder über Rot fahren, das ist eben zu einfach, weil Geschichte sich auch nie so eins zu eins wiederholt.
Also Sie sehen nicht so viele Parallelen zu 1933?
Also wenig, muss ich sagen. Ne? Weil wir wirklich eine ganz andere Lage haben. Wir haben verfassungsrechtlich eine ganz andere Lage. Wir hatten jetzt hier 75 Jahre demokratischen Rechtsstaat auch. Ne? Also ich sehe auch die neuen Probleme und Phänomene auch kritisch, ne? Also von Trump auch zur AfD bis zur AfD. Aber ich glaube, wir können sie nicht mit Begriffen von vor 90 Jahren beschreiben. Das sind eigene Phänomene sui generis, ne? Und da hilft eher der synchrone Vergleich zu anderen Phänomenen, die wir derzeit haben, als der Griff in die Geschichte. Vielleicht kann ich da eine Sache noch zu sagen. Also wenn man schon von Faschismus als generischem Phänomen spricht, also das heißt als Epochenphänomen der Zeit zwischen 1919, 22, 45, ne, dann hatten wir mindestens vier Punkte, die zentral sind. Also das erste absolut Führerprinzip. Ne? Also Faschismus und auch Nationalsozialismus heißen Führervergötzung und Führerprinzip. Man hat dann eine gewalttätige Parteiarmee. Ne? Und man hat einen Imperialismus, also ausgreifen. Ne? Mussolini wollte das Römische Reich wiederherstellen, Hitler Lebensraum im Osten. Und im deutschen Fall im Speziellen eben diesen eliminatorischen Antisemitismus. Wenn wir diese vier Phänomene nicht haben, kann man weder von Nationalsozialismus noch von Faschismus sprechen. Und ich denke, bei diesen Phänomenen, die wir heute haben, fehlen diese Momente. Man hat Führungsfiguren, die aber auch nicht stabil sind. Ne? Also wer sollte das sein? Die schauen sich mal die älteste rechtspopulistische Partei an. Also die eine Wirkmacht hatte, war ja der Front National, also jetzt Rassemble National. Die haben sogar ihren Führer Jean-Marie Le Pen ausgeschlossen aus der Partei. Ne? Also das wäre ja undenkbar, als der Mussolini abgesetzt wurde vom faschistischen Großrat, da war es das. Ja. Im Prinzip, ne? Und denken Sie mal, man hätte Hitler abgesetzt, ne? Also, dann wäre ja schön gewesen, aber dann wäre es zu Ende gewesen mit dem Nationalsozialismus. Und hier ist doch bei aller Fixierung doch eine Austauschbarkeit da und eine Ablösbarkeit, ne?
Ja, vielleicht auch noch da mal dazu, was ich mich, also, wir haben ja dann immer diese erinnerungspolitischen Debatten und gut abgesehen davon, ja, das wahrscheinlich. Also irgendwie verrückt, das zu sagen, es gibt 1933, obwohl wir irgendwie keine politischen Morde haben und sonst was alles haben. Aber dann ist ja eben, dreht sich ja auch immer um die Frage des Antisemitismus. Und das würde ich auch mal die Frage stellen, welche Rolle eigentlich der Antisemitismus für diese Fixierung rechts und links stellt. Weil wenn ich das jetzt mal sage, die aktuelle erinnerungspolitische Debatte läuft ja eigentlich so, dass man nach dem Motto sagt, naja gut, die AfD ist nicht antisemitisch, aber es ist genauso schlimm, weil die ist halt irgendwie rassistisch gegen Ausländer und so weiter.
Die Muslime halt, sagt
oder man die Muslime, ja. Und das heißt, in dieser erinnerungspolitischen Debatte wird der Antisemitismus eigentlich als sowas Austauschbares gesehen, was so eigentlich das Gleiche ist, wie halt irgendwie den Ausländerfeindlichkeit oder den Rassismus in Amerika, dass das alles so das gleiche Phänomen sei. Ja. Und das ist jetzt für mich die Frage, ist das wirklich so oder ist nicht gerade der Antisemitismus ein absolut herausgehobenes Phänomen?
Ja, also muss man sagen, ich finde schon, diese Gleichsetzung hat auch schon wieder was Antisemitisches zwischen, also was man heute dann als antimuslimischer Rassismus nennt, ne, mit dem Antisemitismus. Man muss sehen, es gibt bei den Einwanderern, die wir haben, gibt es reale Probleme mit nicht allen, aber bestimmten arabisch-muslimischen Migranten. Ja. Na, das sehen wir in der Kriminalstatistik, in der Abschließung der Milieus, in der Kompatibilität auch mit dem Grundgesetz. Und diese Probleme gab es ja in den 20er Jahren nicht mit Juden, auch nicht mit den sogenannten Ostjuden. Im Gegenteil, gerade in Deutschland haben sich ja die Juden, sofern sie überhaupt noch als abgrenzbare Gruppe aufgetreten sind, versucht zu assimilieren sogar. Es gab ja auch große Debatten darum, dann innerjüdisch, ne, besonders patriotisch zu sein und sich sozusagen, also der Mehrheitsgesellschaft quasi sich den anzuempfinden. Ne? Das ist schon mal ein Punkt. Ne? Und dann war eben dieser Antisemitismus ja vor allem, also dieser der 20er, 30er Jahre von diesem Wahn bestimmt, also irgendein jüdisches Blut oder eine Abstammung zu identifizieren. Und die Nazis haben ja selten einen Hehl eigentlich daraus gemacht. Ich meine, sozusagen der Weg zum Holocaust war relativ lang und auch verschlungen, aber sozusagen, also dass die Juden weg sollten aus der Gesellschaft, das steht schon in dem Programm von 1920. Ja. Das wurde auch in vielen Reden gesagt. Und dazu kann man bei allem auch was ich auch kritisieren würde, über die Stränge schlagen, was Muslime in Deutschland betrifft, ne, und bei aller Rhetorik, die krawallartig von manchen Seiten ist, kann man eigentlich keine Parallele sehen. Ne? Also ja. das ist was ganz anderes. Und also das gleichzusetzen ist sehr problematisch, finde ich.
Ich meine auch, weil ich sage mal, wenn man es so sagen würde, ist ja dieser klassische Rassismus, Ausländerfeindlichkeit, wie auch immer, ist ja tatsächlich ein nach unten treten, wenn man so will, während der Antisemitismus ja extrem mit Neid verbunden ist. Eigentlich, genau. Also eine gegen eine Elite richtet, wenn man eigentlich sagen kann, oder das wäre auch die Frage, dass nämlich eigentlich der Antisemitismus zumindest dann bei den Nazis und so weiter ja an sich schon eigentlich etwas Antikapitalistisches
irgendwie ist. Ja, also es gab zwei Figuren. Es gab den jüdischen Kapitalismus als Hassfigur der Nazis und den jüdischen Bolschewik als Hassfigur der Nazis. Und wie jetzt Nolte mal gesagt hat, das war ja auch dann schwierig, aber also beides ist natürlich eine Ideologie, eine Hassideologie der Nazis, aber den Kern oder den Ansatzpunkt war bei beiden, dass die Juden ja lange ausgeschlossen waren von vielen Berufen und deswegen ja speziell diese kaufmännische und auch in die also intellektuelle Sphäre sozusagen geflohen sind oder fliehen mussten und da eben sehr viel geleistet haben, eine hohe Aufstiegsmobilität hatten, was eben für diesen Neid gesorgt hat. Ne? Und bei den Bolschewiki war es auch ähnlich. Gerade in Russland wurden ja die Juden sehr stark, das Wort Pogrom kommt ja daher. Ne? Das ist auch immer so witzig, wenn in deutschen Debatten einer, oh, der hat Pogrom für was gesagt, aber es kommt ja aus dem Russischen sozusagen, für russische Ausschreitungen. Also und deswegen auch ein relativ hoher Anteil von Juden unter den Bolschewiki. Natürlich gab es sie nicht nur dort. Ne? Und das sind diese beiden Figuren sozusagen, an denen sich der Nationalsozialismus also entzündet hat und sein Feindbild konstruiert hat. Ne? Und also in der deutschen Gesellschaft gab es eine Überrepräsentanz von Juden, also im Vergleich zur Gesamtpopulation, also eben in den wohlhabenden Schichten und auch unter den Intellektuellen. Ne? Und beides hat eben für gerade in Krisenzeiten, ne, wo man Abstiegsangst hatte, für einen großen Neid oder Missgunst geführt. Ne? Also das kann man sehr schön auch bei Götz Ali nachlesen, ne? Diese Scheelsucht sozusagen. Und auch übrigens gerade in dem Moment, wo auch eine gewisse Wiederkonsolidierung in den 20er Jahren stattgefunden hat für die restliche Bevölkerung. Ja. Also es sind komplexe Phänomene, aber das ist in der Forschung also relativ gut auch rausgearbeitet worden. Ne? Und jetzt sozusagen, also das gleichzusetzen, also mit diesem, mit Ausländerfeindlichkeit, zumal die Juden ja auch gar keine Ausländer waren in der Mehrzahl, ne? Ja. Die hatten auch im Ersten Weltkrieg ja gekämpft, ne? Und waren auch stolz drauf, waren auch stolz auf die deutsche Gesellschaft und was sie hier gefunden oder was sie hier sich aufgebaut haben, ne? Also das ist schwer mit dieser diffusen Ausländerfeindlichkeit und mit dem sozusagen Kritik. Das fängt ja dann schon an bei Kritik überhaupt an muslimischer Kultur oder islamistischer Kultur auch, ne? Und das ist so eine Abwehrstrategie, glaube ich, das zu parallelisieren, ne? Und es gibt eben auch keine antimuslimischen Pogrome hier, ne? Also Ja. Das gibt's eben einfach nicht, ne? Und deswegen, also kann man das nicht einfach so gleichziehen, ne?
Ja, ist ja spannend auch die Frage, wo eigentlich Antisemitismus so in der Geschichte aufgetreten ist. Also, weil kann man den irgendwie politisch verorten, als links, als rechts, oder wo tritt er denn auf? Oder ist das das berühmte Hufeisen, was sich dann im Antisemitismus trifft?
Also offensichtlich auch, ne? Es gab ja früh diesen also christlichen Antijudaismus, ne? Der eben theologisch inspiriert war, ne? Sich natürlich auch mit menschlichen Motiven wie Neid und so weiter verbunden hat oder Scheelsucht, Missgunst, ne? Und sozusagen dann dieser rassistische Antisemitismus ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts eigentlich, ne? Er ist eben überall anschlussfähig auf allen Seiten des politischen Spektrums. Heutzutage ist er ja offensichtlich besonders anschlussfähig auf der Linken, ja. Also wo das nicht mehr als sozusagen rassischer Antisemitismus konstruiert wird, sondern man nennt das israelbezogener Antisemitismus. Das ist aber auch ein Antisemitismus, weil der ja zum Beispiel auch Juden in Haftung nimmt für etwas, für das sie gar nichts können, ne, weltweit. Also praktisch ein Jude muss sich hier an der Berliner Hochschule ja im Prinzip erklären, wie er zu Israel steht.
Ja.
Ne, das ist ja schon eine total, also ich muss mich auch nicht rechtfertigen für Merkel, ne? Oder in der Regel nicht. Ja, und sonst kann ich auch noch was davon zu sagen. Aber hier sozusagen, also das halte ich schon für Antisemitismus, wenn praktisch ein jüdischer Student nur geduldet wird, wenn er sich eindeutig von nicht nur von der Netanjahu-Regierung, was auch schon krass ist, ne, es darf auch einen Netanjahu-Anhänger geben, ja, aber auch praktisch vom Staat Israel distanziert. Ne, und das ist ja auch im Kulturmilieu sehr stark, Berlinale und so.
Ja.
Ne? Und das halte ich, also wenn es so weit geht, halte ich das auch für Antisemitismus. Und das trifft man eben heute vorweislich, also auf der Seite bestimmter Einwanderergruppen aus dem arabischen Raum und bei den Linken, die da ein komisches Bündnis eingehen.
Ja, dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen grundsätzlich darüber sprechen, was jetzt eigentlich rechts und links wirklich politisch ausmacht, weil das ist ja gar nicht so leicht zu sagen. Also ist jetzt Sozialismus links oder Egalitarismus oder was macht eigentlich links und rechts jetzt über quasi wirklich die Jahrhunderte, wenn es da irgendeine Kontinuität seit der Französischen Revolution gibt, aus?
Genau, also das ist nicht ganz trivial, weil viele Dinge ja auch wandern. Ne? Also Nationalismus ist eine politische linke Idee der Französischen Revolution, die heute ja als rechts gelesen wird, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Auch andere Dinge, also wer heute, sagen wir mal, für ein Dreiklassenwahlrecht eintreten würde, würde ja als absolut reaktionär gelten. Ja, ich versuche bei meinen Studenten das nahezubringen. Ich zahle auch mehr Steuern als ihr, also dann müsst ihr doch eigentlich mehr zu sagen haben im Staat. Ne? Damit will ich nur sehen Sie sich ein, komischerweise, aber das ist auch scherzhaft, will ich damit nur verdeutlichen, wie ein Liberaler im 19. Jahrhundert gedacht hat. Ja. Ne? Das war etwas Liberales, Meritokratisches, was eben nicht nach Geburt, sondern nach Leistung gedacht hat. Ne? Also sozusagen Wahlrecht nach Leistung, nicht mehr nach Geburt. Und wie gesagt, heute wäre das hochgradig reaktionär. Ne?
Ja.
Und so gibt es eben viele Dinge, die sich verändern und sich wandeln auch. Ne? Also das muss man sehen. Aber ich würde jetzt sagen, das Ganze ist nicht total beliebig. Also es ist jetzt nicht so, dass sich alles nur kontingent ist und komplett alles verdreht. Roberto Bobbio, der italienische Intellektuelle, hat also das Verhältnis zur Gleichheit als materiellen Kern ausgemacht, diese Rechts-Links-Spaltung. Das ist, finde ich, nicht ganz unbegründet, weil sozusagen sich ein Rechter oder Konservativer, der würde sozusagen mit Nietzsche sagen, jede Kultur beruht auf Ungleichheit.
Ja.
Sonst haben wir keine Kultur. Also es gibt immer eine Hierarchie, auch überhaupt um lebensfähig zu sein. Es muss immer einen Anführer geben, ja, oder einer, der ihm herrscht, ja. Und wenn man sozusagen sagt, man ist vollkommen der Meinung, das muss abgeschafft werden, die totale Gleichheit wäre für mich jetzt auch eine schreckliche Idee, ja, weil das Leben ja gerade interessant wird durch diese Ungleichheit auch, dann könnte man das wohl als linke Vision identifizieren. Ne?
Ja.
Also da würde ich so einen gewissen Kern könnte man damit schon sehen. Man könnte auch weitergehen, ne? Man könnte sagen, also sozusagen, dass das rechte Denken stärker auf eine Transzendenz auch hin orientiert ist, ne? Und das linke eher sozusagen für eine innerweltliche Erlösung, ne? Also das Paradies auf Erden quasi schaffen will, in welcher Gemeinschaft auch immer, ne? Und dazwischen gibt es natürlich sehr viele Schattierungen, ne? Es ist nicht ganz, also man muss schon in Rechnung stellen, gerade als Historiker, dass sich vieles natürlich auch wandelt, im Wandel begriffen ist, das sozusagen eher konservative Denken würde ja immer stärker so der natürlichen oder behutsamen Evolution den Vorzug geben. Das war ja die Idee von Burke, ne? Also diese Reform, diese Entwicklung eben, ne? In humanen Schritten und nicht sozusagen konstruiert, wir dekretieren was, ne? Also wenn man an die Gendersprache denkt, also ein Konservativer würde ja auch sicherlich zugestehen oder müsste das auch, dass sich Sprache natürlich wandelt, ne? Das ist ja dieses Beliebte, wenn ich meinen Kindern erzähle, wie man früher gesprochen hat, ne? Das identifizieren die sofort als alt, altbacken, ne? Überkommen. Also Sprachwandel gibt's immer, aber sozusagen dieses Konstruierte, wir müssen die Sprache gerecht machen und man darf jetzt nur noch so und so sprechen, das wäre eher linkes Denken. Also das wären so Pole, ne, wo man das vielleicht verdeutlichen kann. Aber es ist natürlich schwierig, immer universell zu sagen, also unter unterschiedlichen Gegebenheiten ist das und das jetzt spezifisch rechts und links. Dafür ist natürlich das Ganze doch auch sehr im Wandel. Denken Sie gerade an das Verhältnis jetzt auch zum Kapitalismus oder zur Marktwirtschaft. Das gilt ja heute auch eher als rechts, ne? Während sozusagen Hochkonservative des 19. Jahrhunderts natürlich, die waren für eine Güterbesitzaristokratie, ne?
Ja.
Und für einen Schutz der Landwirtschaft, für Schutzzölle auch, der Bund der Landwirte. Und heute würde man Rechtskonservative oder Konservative ja eher sagen, die sind eher für Freihandel und Marktwirtschaft vor allem, ne? Also, wobei die Achtung vor dem Eigentum, glaube ich, schon etwas ist, was man auch eher auf der rechten Seite verorten würde oder die das hochzuhalten. Ne?
Eine Frage, an der das ja auch politisch sehr diskutiert wird, ist ja tatsächlich in Amerika, würde ich jetzt mal sagen, also da vielleicht nicht unbedingt mit den Begriffen links und rechts, aber diese Entwicklung des amerikanischen Parteiensystems, da gibt es ja einen hohen Streit, da gibt es ja weil es ja irgendwie diesen komischen Zustand gibt, dass irgendwie die Republikaner, die mal die Sklaverei abgeschafft haben, jetzt Republikaner waren und Abraham Lincoln, und da sagen jetzt die Linken, da gab es den Party-Switch und das war einfach quasi nur ein Versehen, die waren damals halt die Linken und heute sind sie die Rechten, das hat aber nichts miteinander zu tun, und es gibt die anderen, würde ich jetzt mal sagen, die würden sagen, so eigentlich gibt es vielleicht doch so eine gewisse Kontinuität, sogar wahrscheinlich angefangen bei Alexander Hamilton über Abraham Lincoln bis
also zu... Hamilton versus Jefferson halt.
Genau, ne? Genau.
Das war
genau,
so die Urkonstellation, dahinter kann man Thomas Paine und Burke sehen, ne, in der beiden, also das, aber was Sie richtig sagen, das ist natürlich hochinteressant, also die Veränderung auch, ne, also Abolitionismus, die Abschaffung der Sklaverei war ein republikanisches Programm, die Südstaaten, Demokraten, da muss man auch ein bisschen differenzieren, die waren für die Fortschreibung oder jedenfalls nicht radikale Abschaffung der Sklaverei auch, ne, und also da gibt's schon starke Veränderungen auch sozusagen, im Verhältnis sozusagen Isolationismus, Internationalismus und so, ne? Aber das liegt natürlich auch daran, dass amerikanische Parteien bis heute ja sehr lose Strukturen haben, ne? Die haben ja jetzt sagen, also ne, keiner weiß, wie der republikanische Vorsitzende heißt, ne? Im Moment.
Ja. Aber weiß ich auch nicht.
Ist auch nicht wichtig, ne? Und also wir haben da sehr lose Strukturen, das sind eher Wahlplattformen, ne, die sich dann hinter einem Präsidentschaftskandidaten sammeln, und wir haben einen sehr sehr großen Binnenpluralismus auch in den Parteien, ne? Auch da könnte man, also wie ich eben angedeutet habe, schon auch eine gewisse Linie ziehen und vielleicht sagen, dass es doch auch gewisse Konstanten dann gibt, aber sicherlich nicht so stark wie in Europa, ne? Wo man sozusagen zwar auch große Veränderungen hat, ne? Also es gibt ja praktisch keine, also zumindest in den Ländern, wo es keine Monarchie gibt, gibt es auch keine monarchistischen Parteien mehr, ne? Zum Beispiel. Also das war ja immer ein Ankerpunkt aller Konservativen, ne?
Na, es dreht sich ja auch alles um die Frage des Rassismus in Amerika, und das finde ich eigentlich auch sehr spannend, aber korrigieren Sie mich gerne, wenn es falsch ist, aber es ist ja eigentlich so gewesen, dass bei den Gründungsvätern der USA tatsächlich die Konservativen viel kritischer gegenüber der Sklaverei waren, als jetzt zum Beispiel der große Thomas Jefferson, der viel eher sozusagen da noch so einen rassistischen Gedanken reingebracht hat. Und wenn ich es richtig sehe, kam ja eigentlich dieser Rassismus in den USA, also dieser wirklich akute Rassismus, dass dann auch irgendwie freigelassene Sklaven ihr Wahlrecht verloren haben und so weiter, das kam ja eigentlich erst dann auf in dieser eigentlich linken Jackson-Ära und so. Also
Jacksonian, ja.
Ja, also wie ist das? Könnte man sagen, ist dieser Rassismus Amerika rechts? Ist er links?
Man müsste ja überhaupt sehen, ob Rassismus, also wie man diese Idee von der Geburt praktisch einordnet. Das ist, also ich würde sagen, das ist ja eine Art von Klassifizierung von Menschengruppen, die sozusagen schon ein zumindest pseudo-naturwissenschaftlich modernes Weltbild zum Hintergrund hat. Ne? Weil die aristokratische Auffassung wäre ja eher sozusagen die Abstammung, das heißt aber die Familienabstammung. Also, ne? Also dass man sozusagen in welchem sozialen Milieu eigentlich, ne? Und welche Herkunft man hat, aber nicht im Blutsinne, sondern eher, also auch wenn man da früher viel von Blut gesprochen hat, aber vielleicht eher von der Kultur, ne? Und vom Lebensstil, vom Besitz auch. Also dieses Klassifizieren, dass man Menschen klassifiziert nach zum Beispiel äußerlichen Merkmalen, ja, wie Hautfarbe. Also mein Kollege Egon Fleig sagt, das kommt an sich aus dem arabisch-muslimischen Raum, da haben wir wieder neues Fass, was wir hier aufmachen müssten, ja. Man kann aber auch sagen, also das ist an sich schon eine sehr moderne Idee, dass man Menschen so abstrakt nach äußerlichen Merkmalen klassifiziert und dass die dann so für so entscheidend auch gehalten werden, ne? Also unabhängig von Bildung, Education, sagt man ja da im Angelsächsischen, ne? Und unabhängig von der Familie, der Erziehung und so weiter. Also das ist eine strittige Frage. Und ich glaube, man macht es sich da auch zu einfach. Also wenn man heute eben, das kritisiere ich, ja, das ist zu schlicht und primitiv. Man hat einen Container, da schreibt man rechts drauf und füllt alles rein, was einem nicht passt, ne, oder was man für böse hält. Und der Fehler da, oder das Problematische jetzt nicht nur intellektuell ist das erbärmlich, aber auch moralisch ist das Problem, dass man sich damit ja alle Dinge, die entsorgt man ja, ne? Und es gibt ja einen großen Rassismus auch heutzutage auf der linken Seite. Wieder mal ein Beispiel da aus dem Thalia-Theater. Der Feroz Khan, ne, das ist ein Blogger, pakistanische Herkunft ist, ne, auch sozusagen ein Aussehen hat, was nicht mitteleuropäisch ist, ja, der wurde da also auch fertig gemacht, weil er was gesagt hat, was man von einem Migranten nicht erwartet, ne, sondern er hat nämlich auf die Kriminalitätsstatistik hingewiesen, die eben in bestimmten Milieus deutlich höher ist, ne, bei Zugewanderten als in denen, die schon länger hier leben, ja, und das hat doch also unterschwellig für ein ganz krassen Paternalismus ihm gegenüber gesorgt. Ne? Man wollte den zurechtweisen. Ne? Auch wie man sich hier mit einer Frau auseinandersetzt, die anders argumentiert, das war eine linke Anwältin, und da durfte er praktisch nichts mehr sagen. Ne?
Ja.
Also das heißt, es ist ja immer nur die Projektion, wie bei Rousseau, des Migranten, der gerade sich so verhält, wie man es hier auch als linker, weißer, deutscher Europäer sich vorstellt. Ne? Es gibt auch eine ganze Reihe von Migranten, die verhalten sich ganz anders. Sieht man übrigens auch bei Wahlergebnissen. Ne? Ja. Aber auch, was die halt sagen. Ne? Weil, und also da, wenn man da einfach sagt, das ist rechtes Denken, ne, dann macht man es ja auch schön einfach. Ne? Man entsorgt das alles. Ne?
Ja.
Und so einfach ist es nun mal nicht. Es ist nicht so klar verteilt. Und solche Ideologeme, die wir schon hatten, auch wie Antisemitismus, Rassismus, sind Antikapitalismus, sind unterschiedlich anschlussfähig. Ne, von vielen Seiten. Genauso wie man eben auch ein gewalttätiger, böser politischer Ideologe werden kann von fast allen Voraussetzungen her. Ja, man kann auch, sage ich hier vielleicht auch mal, man kann auch ein total herzloser Mensch werden als aus einer libertären, wenn man das zu übersteigert, Sicht. Ne? Das ist auch ungut, ne? Weil man dann sozusagen sich halt die Frage stellt, was mit den Schwachen ist und so. Ne? Aber eben natürlich auch aus einer Sozialist 100 Millionen Tote im 20. Jahrhundert, die Opfer von kommunistischen Gewaltherrschaft waren. Und es gibt die Opfer der Rechtsdiktaturen. Ne? Und wie gesagt, irgendwo dazwischen ordnet man Nationalsozialismus ein. Ne? Also das ist zu einfach zu sagen, wir sind die Guten, weil wir eine bestimmte Matrix haben, bestimmte Denke haben, ja, wie man sagen. Und das Problematische ist eben, dass der Mensch als riskantes Wesen immer eine Form der Verführbarkeit hat und eben auch die Möglichkeit zum Bösen. Ne? Und das ist relativ unabhängig, meines Erachtens wäre meine These, vom politischen Standort. Ne? Es gibt überall anständige Menschen, ne? Auf allen Seiten. Das hat man in der Geschichte auch gesehen, auch bei der Verfolgung, bei Widerstand. Es gibt überall Denunzianten. Ne? Und es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, also ich würde es jetzt mal sagen, vielleicht auch ein bisschen pro domo, also das katholische Milieu war etwas resistenter 33 als das protestantische. Das kann man nachweisen, ne? Auch mit Wahlgeografien und so. Ne? Aber natürlich gab es auch Katholiken, die mitgemacht haben, wissen wir ja. Ne? Also, ne? Also deswegen ist das auch keine, ich würde sagen, es ist ein bisschen wahrscheinlicher, dass man mehr Abwehrkräfte hat sozusagen gegen die totalitären Versuchungen, aber es ist natürlich kein Garant. Ja,
ja, ist es nicht vielleicht ein bisschen auch das Grundproblem dann beim Geschichtsbild, dass man immer sozusagen diese, ich sage jetzt mal linken oder revolutionären Kräfte so sehr positiv sieht, egal in welchen, aber das, also diese, also ich sag mal, die negativen Aspekte ja fast schon systematisch ausblenden, also angefangen bei der Französischen Revolution, aber eben auch bis zum Nationalsozialismus, wo wir eigentlich heute, jetzt sage ich mal, Ernst Thälmann und die Kommunisten irgendwie glorifizieren, obwohl man ja auch sagen kann, das waren auch Totengräber auf jeden Fall.
Der Weimarer Republik war das auch, ne? Ja. Also muss man so sagen, ne? Die haben ja auf politische Gewalt gesetzt, auf die Zerstörung der Republik. Die haben die Sozialdemokraten als Sozialfaschisten gebrandmarkt. Mhm. Das waren die Wegbereiter des Faschismus. Deswegen verstehe ich auch heute nicht, warum man gerade in der stolzen SPD so einen Kuschelkurs mit der Linkspartei macht, die ja direkt Nachfolger sind. Ne? Die berufen sich ja auch positiv auf diese Traditionslinien. Ja. Und das ist also schon fatal und revolutionär. Ich meine, der NS war auch revolutionär, ja, im Selbstverständnis und auch in der Auswirkung, die er hatte. Also der hat die deutsche Gesellschaft massiv umgekrempelt und eben dann auch zerstört am Ende und hatte eben auch was Zerstörerisches. Ne? Insofern, die und in der Französischen Revolution, klar, also das war angelegt und die Terreur, ne, war eben ein Bestandteil des Ganzen. Ne?
Gut, ist vielleicht jetzt eine wilde These, aber ich meine, so ein bisschen finde ich schon, dass wir, also dieses, also wenn wir jetzt einfach sagen revolutionär und reaktionär, dann neigen wir halt dazu, nicht erkennen zu wollen, dass in diesem Revolutionären was Schlechtes daran liegt. Also und man kann sagen, in der Französischen Revolution angefangen und so weiter und so weiter. Im den Nationalsozialismus definiert man dann halt einfach weg oder tut so, als gäbe es dieses revolutionäre Element nicht. Und wir kommen ja nie dazu, eigentlich diese, sag ich mal, das Reaktionäre auch als etwas Positives zu sehen, genau, in also ganz vielen Geschichtsepochen.
Also meine persönliche These wäre ja immer, dass beides zusammengehört. Ja, also wenn wir nur so leben würden, wie jetzt unsere Eltern erzogen wurden oder deren Eltern vor allem auch. Ne? Das ist aus heutiger Sicht angefangen von der Prügelstrafe, ne, in den Schulen auch noch, ne, Internaten und so, über doch sehr verklemmten Umgang mit Sexualität auch, ne, oder also bei meiner Oma, Großmutter, ne, die durfte das Wort Sex nicht aussprechen, ne, also so wurde sie erzogen, ne, als höhere Tochter und so. Das, ich meine, ne, also wenn man da nur drauf beharrt hätte, da dran festzuhalten, ne, das wäre ja nicht gut gewesen, würde ich sagen, ne, aber anders, wenn man alles über Bord wirft, ne, und alles zur Verfügung stellt, dann führt das eben auch zum Terror und zur also, ne, also diese Norm, auch das, was so ein bisschen alther, ich finde ja auch immer, ne, wir brauchen alles, keine Meldestellen und irgendwas, wenn wir einfach mal so ein bisschen Respekt und Anstand wirklich ernst nimmt, ne, und das ist aber auch etwas, was so zwischenmenschlich ausgehandelt wird. Dieses Beispiel mit dem Taxifahrer, ne? Man darf ja heute keinen Taxifahrer mehr fragen, wo er kommt, angeblich. Ne? Ja. Dabei, ich habe wirklich jetzt, ich fahre so viel Taxi, ich habe so viele gute Gespräche gehabt aufgrund dieser Eingangsfrage. Ja. Wo kommen Sie her? Das ist natürlich erstmal äußerliche Merkmale. Und dann weiß ich was zu seinem Land, wo der herkommt, aus dem Iran oder so, ne? Das ist ein Perser. Dann finden die das total toll, wenn ich mich mit denen darüber unterhalte, ja. Also insofern wollte ich damit sagen, nur sozusagen, also dieses Versuchen, alles über Bord, was auch gewachsen ist, über Bord zu werfen, das ist, glaube ich, ganz ungut für eine Gesellschaft. Das destabilisiert und dann hat man eben auch wirklich keine Normen mehr und muss alles per Gesetz irgendwie verordnen. Ne? Ja. Was ich ganz, ganz furchtbar finde, weil also der Staat ist ja wirklich dann da, wenn es gar nicht anders geht und wenn man wirklich auch eine Gewalt, eine Staatsgewalt braucht, um was zu regeln. Aber ich würde vorschlagen, dass wir doch normal zwischenmenschlich jetzt erstmal das meiste versuchen, erstmal so zu regeln. Und das klappt doch in sehr, sehr vielen Bereichen auch. Ne? Also wenn es dann zu Übergriffen kommt und so, da bin ich der Letzte, der nicht sagt, wir brauchen eine starke Exekutive. Aber also jetzt auch alles mit diesem Sexismus, ne? Das ist, finde ich, so krass, weil es zerstört irgendwie die grundmenschliche auch Spannung und das Interessante und natürlich, man handelt das aus. Ne? Also wenn man zu weit geht, kriegt man das schon mit, denke ich, als intelligenter Mensch. Ne? Und passt sich dann auch so ein bisschen an. Aber sozusagen eine Gesellschaft, wo permanent gemeldet wird, ist eben eine nicht nur hochgradig unerotische Gesellschaft, ja, was nicht gut ist, sondern auch eine langweilige und freudlose Gesellschaft. Und wie gesagt, also das ist so eine Tendenz, die ich im Moment sehe. Ne? Und deswegen plädiere ich immer schon auch für, also der Philosoph Odo Marquardt hat das Traditionsschonung genannt. Ne? Also, weil diese Traditionen, die kann man nicht einfach wieder neu aufbauen. Wenn die erstmal zerstört sind, sind sie weg. Ne? Und das ist in vielen Fällen schlecht. Aber wenn man sich jetzt starr festhält an etwas, ne, und gar keine Evolution, dann würden wir noch heute so, da wären wir beide hier ohne Krawatten schon, würden wir inkriminiert, ne, gehen ohne Hut auf die Straße. Ich fände es vielleicht mit Hut fast schöner, ja, aber
ja, also, so ein Zylinder jetzt bei Ihnen.
Ja, wäre vielleicht nicht schlecht, aber sozusagen natürlich verändern sich, man hat auch neue Erkenntnisse, ne? Ja. Man geht heute mit Kindern anders um, ja, und so, das ist
absolut, ich meine nur, dass das reaktionäre, ne, Gefühl auch etwas Legitimes hat.
Ja, genau, und man, also in vielen Bereichen, es gibt viele Dinge, die finde ich auch schade, dass die untergegangen sind, ne? Auch Formen, Höflichkeitsformen, also heute, ne, typisch so in der Kita, jeder duzt jeden, ne, und spricht sich nur beim Vornamen an, man stellt sich nicht mehr vor, ne, das finde ich sehr schade, also dass man nicht jemand einführt, diese ganzen Höflichkeitsformen, die früher wahrscheinlich übertrieben waren, hatten aber auch einen humanen Sinn, ne, auch gegen die soziale Isolation und so, ne, also die hatten auch jemand eingeführt, haben ihm auch Angst genommen, die festen Rollen hatten auch was Entlastendes. Ja. Heute muss ich mich ja dauernd erfinden als Identität, ne, früher gab es natürlich feste Rollenerwartungen, das hatte vielleicht was Einengendes, aber hat auch was stark Entlastendes. Ich musste mich nicht dauernd überlegen, wie ich mich jetzt verhalten soll, weil das vorgegeben war. Also das sollte man schon mal von beiden Seiten betrachten. Und ich wäre jetzt nicht dafür, also künstlich irgendwas aufzuhalten, ne, oder jetzt irgendwie wieder zurückzugehen vor allem. Das ist ja, wäre ein Schauspiel jetzt, ne? Aber warum sehen wir auch manchmal gerne alte Filme an oder lesen Romane aus dem 19. Jahrhundert? Es hat ja auch was Antiquarisches, würde Nietzsche sagen. Also man hat auch so eine gewisse Sehnsucht natürlich auch nach. Also, oder es geht nur mir so, ja. Deswegen, ja, ja. Bin ich vielleicht eben dann eher als konservativ anzusehen, ja. Oder als realistischer Konservative. Ne? Andere haben vielleicht eher das Bedürfnis, so aufzubrechen und alles zu verändern und neu zu machen. Vielleicht auch ein bisschen eine Frage des Alters natürlich auch. Ne? Also ich fand halt die Zeit ohne Handy und so, wo man Liebesbriefe per Hand geschrieben hat, ja, fand ich jetzt persönlich besser als WhatsApp-Emojis. Ne? Kann man jetzt, ja, gerne auch als reaktionär bezeichnen. Reaktionär. Also ich finde aber so Briefe, die jungen Leute haben nicht mehr, ja, kriegen nicht mehr auch Briefe nach Hause geschickt mit Parfum und, ja, ne, ja, entsprechend mit dem Stift und gemalten Herzchen und so, ne? Also, ja, also man kann es von beiden Seiten natürlich, ja, sehen. Ne?
Nein, ich meine nur, man könnte es ja vielleicht auch ein bisschen so sagen, sag ich mal, so dieses bürgerliche Konservative und so weiter, das ist ja auch irgendwo darauf, das geht davon aus, dass es einen Wert gibt in unserer, ja, Kultur. So, also dass, mhm, unsere ganze Gesellschaft, wie sie eigentlich ist, sag ich mal, ja, einen hohen Wert hat und, ja, und etwas Beschützens und Bewahrenswertes, mhm, ist und dass es da auch Unterschiede gibt zwischen den Kulturen. Mhm. Also das, ja, sieht man jetzt im Dualismus oder im Gegensatz zum Islam, dass wir, mhm, eigentlich sagen, ja, nee, unsere Kultur hat vielleicht schon was Überlegenes gegenüber dem Islam, was ganz problematisch,
ja, ist. Also, überlegen ist natürlich, wenn Sie das heute in der Uni sagen, werden Sie natürlich sofort versteinigt.
Ich weiß, deswegen bin ich ja nicht an der Uni. ich meine, ich sag ja nur, das wäre jetzt wirklich schon, ja, sagen, ein bürgerlicher, konservativer, ja, rechter, reaktionärer Gedanke wäre zu sagen, es gibt eigentlich Unterschiede zwischen den Kulturen und deswegen, ja, gibt es auch logischerweise, zumindest in bestimmten Moralfragen, gibt es auch andere Wertigkeiten. So würde also ich
sagen. Gut, ich würde ja jeder sagen, dass was die Taliban in, ja, Afghanistan, genau, sagen, also, man machen, auch moralisch unständig, ja, genau, ist. Ne? Also das Problem ist halt nur, wenn man das zu stark generalisiert und ich glaube, es ist auch gar nicht so nötig, dass man jetzt sozusagen direkt, also sicherlich haben die Europäer einen spezifischen Beitrag auch zur Weltgeschichte, ja, geleistet. Der wird heute fast ausschließlich in der westlichen Welt auch besonders, ja, als negativ angesehen. Das ist natürlich hochgradiger Quatsch. Ne? Also wenn man sich diese Leistung, weil eine der großen Leistungen, die nur die Europäer erbracht haben, war ja die Abschaffung der Sklaverei. Ja. Sonst haben sich ja, also Sklavenhaltergesellschaft, Sklavismus gab es überall. Die Europäer haben ihn wirklich abgeschafft. Ja. Und vor allem in ihrem Bereich weit, also und weitgehend auch in der Welt, aber, ja, da gibt es natürlich noch Formen der Sklaverei, aber eben nicht dort, wo Europäer, ja, geherrscht haben. Ne? Und aber ich würde jetzt gar nicht so darauf hinaus, also sozusagen jetzt unbedingt braucht man das, finde ich, gar nicht jetzt eine oben und unten oder ne, oder eine Hierarchie, ja, aufzumachen. Ich würde sagen, es reicht schon, wenn man eine gewisse Wertschätzung des eigenen auch hat, weil wenn man die nicht hat, ist es auch ganz schwierig mit Integration und mit überhaupt einem vernünftigen Leben. Ne? Also wenn man sozusagen die ganze Vorfahrensgeschichte nur als Verbrechergeschichte imaginiert, kann man eigentlich nicht weiterleben.
Ja. Ja. Ich meine nur so, das ist ja vielleicht vielleicht auch ein zentraler Gegensatz heute. Also ich sage ja nur, das ist eine rechte Perspektive, ja, wäre ja diesen Wert zu erkennen, während die linke Perspektive eigentlich ist, es ist eigentlich alles eine riesige Schuld. Es ist alles eine riesige Schuld, es ist alles böse, das Patriarchat tief in uns drin, alles böse.
Also und heute dann, denkt man so, ne? Weil die klassische Linke war natürlich, die hatte auch ein gewusst, also nicht nur Chauvinismus zum Teil, sondern auch, natürlich hat Marx auch überlegt sich, wo sind die fortschrittlichen Gesellschaften und die rückschrittlichen.
Ja. Ich meine,
die rückschrittliche war russisch und deswegen durfte da die Revolution nicht ausbrechen. Und die hatten große Probleme, die Marxisten damit umzugehen. Ja. Weil sie natürlich dachten, also die deutschen Sozis, Sozialdemokraten, haben natürlich gedacht, sie sind fortschrittlicher als die Russen.
Ja.
Ne? Also ganz klar. Und ein Argument war übrigens der Antisemitismus in Russland. Ne?
Ja.
Und waren da irritiert. Heute ist das jetzt so, weil man ja weggeht auch von dem Arbeiter oder im Facharbeiter heute und diesen sozialen Fragen hin zu dieser Woken-Ideologie. Und da ist es tatsächlich so, dass man das gemeinsame Band ist, also die Ablehnung der europäischen weißen Kultur und Gesellschaftsform. Ne?
Ja.
Also das hält man ja für das Schlimmste, was es gibt. Und das ist natürlich eine Täuschung und Irrweg, ne?
Ja, dann lassen wir uns zurückkommen auf heute. Also, ich meine, jetzt ist die Frage, die auch viele stellen, ist, ja, wie sinnvoll ist heute eigentlich überhaupt noch die Einordnung in links und rechts? Ist die nicht in Zeiten von, weiß ich nicht, BSW und sonst was, ist die nicht total quatschig eigentlich?
Ja, genau. Also, und so alt wie die Unterscheidung ist, so alt ist auch dieser Wunsch, die abzuschaffen, ne? Und also, ich würde jetzt sagen, das ist ein Bedürfnis, das kommt oft auch von Intellektuellen, Soziologen und so, ne? Und es gibt natürlich viele, viele Alternativvorschläge, ne? Also es gibt auch so vier Felder Orientierungsideen, wo dann sehr stark die Nähe zur Staatsgläubigkeit oder zur Staatsferne eine Rolle spielt. Individualismus, Kollektivismus und Kommunitarismus in der Philosophie, ne? Oder Liberalismus und verschiedene Achsen kann man da machen, ne? Oder vorschlagen, Anywhere, Somewhere von Goodhart ist ja ein Vorschlag, jenseits von rechts und links, sagen viele, ne? Aber meine These ist, dass das nicht so einfach ist, weil diese Rechts-Links-Unterscheidung hat halt viele funktionale Vorteile. Sie ist einfach, sie ist sozusagen horizontal, was sehr gut zu modernen Gesellschaften, die nicht mehr vertikal aufgebaut sind, passt. Sie ist universal, also man kann sie überall einsetzen und vor allem, sie wird eben in Anspruch genommen. Das ist einfach ein matter of fact, ja. Also man kann Umfragen gibt es viele global und fast in jedem Land können sich die Leute problemlos auf einer Links-Rechts-Achse selbst verorten. Ne, das ist auch oft nicht so überraschend, ne? Also vieles in der Mitte und dann immer so ein bisschen Mitte-Rechts, Mitte-Links. Aber das ist eben etabliert und sie können nicht als Intellektueller oder als Journalist oder Politiker einfach sagen, nö, egal, wir hantieren damit nicht mehr, weil das etwas ist, was verankert ist in den Köpfen. Und ich glaube, also meine Prognose wäre auch, dass es soweit nicht, so schnell nicht sich verändert. Gerade dieser ganze Kampf gegen rechts bestätigt ja, dass man damit hantiert. Das ist jetzt ein ungutes Beispiel, ne? Weil das aus meiner Sicht ein zerstörerischer Phänomen ist. Aber man ortet das eben ein. Man verwendet dieses Schema eben weiterhin. Und das wird auch weiter so gehen. Also es wäre meine Prognose. Das können Sie nicht von heute auf morgen abschaffen.
Also gibt jetzt darum zwei Probleme. Also das eine Problem ist, würde ich sagen, das hatten wir vorhin schon eigentlich angerissen, ist natürlich der Bezug zum Nationalsozialismus.
Ja.
Und da muss man ja sagen, also wir haben ja das ganz einfache Bild, okay, rechts, ganz rechts sind kommen über die Nazis.
Ja.
Die größten Antifaschisten waren die Kommunisten.
Mhm.
So, also das ist ja das, und das finde ich jetzt, also wir haben ja vorhin schon rausgearbeitet, dass das Quatsch ist, angefangen vom Begriff des Faschismus. Und Götz Ali hat uns ja auch gelehrt, dass die größten Gegner der Nazis nicht die Kommunisten, sondern die Katholiken waren.
Ja.
Aber trotzdem ist ja das, und das finde ich aber nur das Spannende, dieses Bild, ganz rechts die Nazis, ganz links, die Mutigen, also so, das ist ein Bild, was alle, inklusive der Rechten, dem sich unterworfen haben. Also selbst die CDU.
Aber das Bild ist aber falsch.
Nee, nicht, genau, darauf kommen wir gleich. Selbst die CDU hat man ja das Bild. Naja, der Antifa muss man ja schon eins lassen, die kämpfen wenigstens so mutig gegen die Faschisten. Das ist schon das Bild. Und die CDU und sozusagen so Konservative, die würden sich auch so unterschwellig eigentlich diese Interpretation unterwerfen, dass sie näher an den Nazis sind als andere und deswegen auch bemüht sind, sich selbst als gar nicht so rechts, um sich zumindest so ein bisschen an. Also ich sag ja nur, dieses System ist ja, prägt ja unser Bild und es haben sich eigentlich alle dem unterworfen. Ja. Das ist ja eigentlich das Spannende daran. Also ja. Es gibt ja auch die Konservativen haben sich diesem Bild unterworfen.
Genau, deswegen auch letztlich ist ja die Brandmauer auch sozusagen ein Resultat davon, ne? Dass man sagt, also wir haben hier eine ganz feste Abgrenzung, weil irgendwo dann, also wo auch immer, ne, das wird dann unterschiedlich gefüllt, droht halt der Nationalsozialismus. Und das ist halt sowohl historisch wie auch inhaltlich ist es einfach Unfug, ja? Weil sozusagen, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, ne? Der Nationalsozialismus hatte diese Allfeindschaft gegen quasi alle diese genannten Lager, außer ihm selbst halt, ne? Und entsprechend hat er auch alle Lager mehr oder weniger verfolgt, ne? Auch das rechte Lager, ne? Also es gab ja schon bei dem sogenannten Röhmputsch, ne? Da wurden ja dezidierte Rechte schon umgebracht auch, ne? Wie von Schleicher zum Beispiel, ne? Den man also sicherlich nicht als links bezeichnen kann, ne? Und der 20. Juli war eben eine Manifestation des rechtsbürgerlichen militärischen Publikums, das gegen Hitler aufgestanden ist. Das war ja auch der Aufstand, der meisten Erfolgschancen hatte und leider gescheitert ist. Ne? Das ist eben Quatsch, also es ist ideologisch Quatsch, das habe ich ja schon versucht auszuführen, ja. Weil der NS eben nicht auf diesem Spektrum verortbar ist, sondern er ist etwas, der wollte dieses Spektrum ja gerade aufheben, weil er eben totalitär war, nicht pluralistisch. Ja. Er wollte diesen Pluralismus von rechts bis links ja abschaffen. Und zwar ganz brutal und ist damit ja auch ein Stück weit erfolgreich gewesen, muss man sagen.
Ja, er hatte ja wirklich auch tatsächlich das Parteiensystem vereint, wenn man so will. Also Linke und Rechte tatsächlich vereint.
Genau, er hatte ja auch für jeden was dabei. Ne? Also er hatte eigentlich versucht, zumindest für jeden ein Angebot zu machen. Der Reichstag, der Großdeutsche Reichstag dann später, war ja kein Rechts-Links-Parlament mehr. Da waren alle gleich. Das war sozusagen also eine Akklamationshütte, ja, wo der Führer gesprochen hat und seine Reden gehalten hat. Aber da gab es überhaupt keine Schattierungen mehr. Das war sozusagen so, wie sie sich an sich den Volkskörper vorgestellt haben. So genormt, ne, egalitär, totalitär, eine Einheitsbewegung, ne? Und trotzdem hatte man, so klug waren die, versucht, jedem etwas entgegenzukommen mit der Deutschen Arbeitsfront und mit verschiedenen Unterorganisationen, ne? Aber sie wollten diesen Pluralismus abschaffen und haben sich selbst nicht innerhalb dieses Bogens verortet. Das war wirklich ganz, kann man ganz konstant verfolgen. Wir wollen also gegen rechts und links, gegen dieses Parteienstreit der Weimarer Republik, wir wollen mal alles nicht mehr haben. Ne? Das war die Idee. Und deswegen ist es falsch, diese Bewegung irgendwo zu verorten und gar zu denken, man würde sich darauf zubewegen, wenn man jetzt besonders rechtskonservativ ist. Ne? Kann man genauso gut sagen, dann hält man besonders am Rechtsstaat fest oder an Sitte, Anstand, Moral und so weiter. Ne? Also im Idealfall zumindest, ne? Auch wenn ich Katholik bin, also ich bringe da immer meinen eigenen Vater als Beispiel, der verstorben ist vor 10 Jahren, also der war ein sehr konservativer Katholik, ne? Oder heute würde man vielleicht sagen fundamentalistisch, ja? Aber der wäre nie in Gefahr gewesen, auch wenn er sich radikalisiert hätte noch weiter, beim Nationalsozialismus zu landen, ne? Der wäre dann eben eher, würde ich ihn also nach heutigem, also eher so Richtung Reaktion dann, ne? Könnte man sagen. So, ne? Auch wenn er dann auch liberale Elemente hat, aber das, darum geht's ja nicht, aber ne, ich meine nur, ne? Also das ist eine irrige Vorstellung und tatsächlich, wie Sie richtig sagen, ist das die Mindmap jetzt in der deutschen politischen Kultur zumindest, ne? Und das, wenn man das nicht mal ein bisschen dahinter blickt, dann wird man wirklich am Nasenring durch die Manege gezogen, weil man ständig praktisch als Konservativer oder auch alleine als Unionsmensch quasi beteuern muss, dass man nicht in Versuchung ist, gerade Richtung Nazi abzubiegen. Was vollkommen absurd ist, weil man könnte ja auch umgekehrt sagen, also das ist vielleicht die Liberalen und die CDUler sind vielleicht die, die am wenigsten Übereinstimmung haben, weil sie eben doch diesen Antisozialismus in der Blut haben.
Ne? Da kommen wir wieder zur Abschaffung des Rechts-Links-Systems. Also ich meine, ich sage nur, also gut, diese Ordnung ist ja total, wenn man so will, neudeutsch toxisch. Also ist ja total zerstörerisch. Und sie erklärt uns ja auch ganz viele Dinge nicht mehr. Also wenn ich zu, also total spannend ist natürlich das BSW, Sarah Wagenknecht, wo ist die da jetzt eigentlich einzuordnen? Das ist eigentlich total links, gilt aber den Linken jetzt plötzlich auch wieder als rechts. Und dann finde ich auch so spannende Sachen, ja, wenn man sich jetzt mal anguckt, okay, was sagen Sarah Wagenknecht, ne, die ist schon migrationskritisch, Corona-kritisch, ist aber halt, ne, sag ich mal, pro-russisch und anti-israelisch. So, wenn ich mir jetzt aber, nur ganz kurz, wenn ich, jetzt könnte man natürlich auch sagen, gucken wir uns mal Tino Chrupalla an, so, und, also ehrlich gesagt.
Pazifist?
Also ich würde.
Der war ja noch nicht mal bei der Bundeswehr.
Also ich meine, genau, Tino Chrupalla kannst du jetzt auch sagen, ne, der ist auch sozusagen gegen die Ukraine oder, so bei Israel ist der auch eher so wie Sarah Wagenknecht drauf. Der ist jetzt auch innerhalb der AfD, würde ich sagen, so bei so Migrationsfragen, überhaupt nicht einer der krassesten, sondern da ist er eher, wahrscheinlich eher so Richtung CDU, also relativ, würde ich denken, jetzt eher sogar für AfD-Verhältnisse absolut moderat, ne? Aber das heißt, ich würde jetzt eigentlich zu dem Schluss kommen, dass eigentlich zwischen Tino Chrupalla und Sarah Wagenknecht, also die, ich glaube, die blicken auf die Welt, so von ihren Erklärungssystemen, wo sitzt das Problem? Das Problem ist irgendwo dann doch in diesem Kapitalismus, in diesen Eliten und so. Also würde ich eigentlich sagen, ist so ein großer Unterschied zwischen Tino Chrupalla und Sarah Wagenknecht im Denken? Ja. Wenig eigentlich, oder?
Genau, aber dass sie das feststellen, haben sie auch nur vor dem Hintergrund einer Rechts-Links-Unterscheidung gemacht überhaupt. Dass sie die Übereinstimmung sehen und auch sagen, das trägt nicht. Also sie sind erstmal damit rangegangen, aber die sind doch dann so zu verorten. Ich will ja auch gar nicht sagen, ich würde, also in einer idealen Welt würde ich jetzt sofort ihn unterschreiben. Wir lassen das jetzt mal mit diesem Rechts-Links-Quatsch. Und gucken einfach mal auf die Argumente, ja. Das wäre ein deutlicher Fortschritt. Ich glaube halt nur nicht, dass es so funktioniert. Yeah. Ne? Also man muss ja zwei Sachen, also das eine ist das Normative, was man will, damit ich auch sagen, es müsste viel stärker auf Argumente ankommen. Und wenn 70% der deutschen Bevölkerung sagt, wir müssen die Migration anders regeln und restriktiver in bestimmten Bereichen zumindest, müsste man das halt einfach mal umsetzen, egal wie das jetzt gelabelt wird. Oder auf der anderen Seite, wenn 50% sagen, wir trauen uns nicht mehr, unsere Meinung zu sagen, muss man daraus Schlüsse ziehen, ob das jetzt rechts oder links ist, das ist dann für Seminare eine Debatte. Ja. Ne? Das Problem ist nur, was ich hier halt sage, ist, dass ich nicht glaube, dass es so einfach geht. Ne?
Klar.
Aber was absolut in den Abgrund führt, ist halt, wie jetzt im Moment die Debatten geführt werden, dass man einfach sagt, also wir sagen jetzt, der ist rechts, dann darf er nicht mehr teilnehmen, Alice Schwarzer ist jetzt rechts, darf nicht mehr oder soll nicht mehr reden, gab es jetzt Proteste. Ne? Warum ist sie rechts? Weil sie also sozusagen gegen die Unterdrückung durch das muslimische Patriarchat ist der Frau. Ne?
Ja.
Also wenn wir also so den Diskurs organisieren, ja, das ist ein Weg ins Nirvana. Ja, also das ist absolut, das sage ich nur. Aber tatsächlich gebe ich Ihnen auch recht, dass man nicht, das finde ich auch ganz schlimm, wenn wir uns auch schon im Vorgespräch über Historikerkollegen unterhalten, wenn man jetzt ständig nur da so Button dran macht, der ist eher rechts, der ist links und so.
Ja.
Das ist ja, es kommt doch auf die Argumente jetzt mal an oder auf die Forschungen, auf die Bücher. Ne? Also natürlich, man kann sich nicht auslöschen, wie Ranke das als Postulat gefordert hat, ne? Dass man, also man hat, bringt seine Persönlichkeit mit ein, auch seinen Standort, aber also ich würde auch bei mir selbst in Anspruch nehmen, dass ich unterschiedliche Einflüsse habe. Ne? Also ich habe zum Beispiel in der, was so Wissenschaftsfreiheit betrifft, da bin ich total liberal eigentlich, ja, oder Redefreiheit, ne? Also habe ich auch praktiziert in meinem ganzen Leben. Ich habe immer Leuten zugehört, die andere Meinung hatten und habe halt dann nur gesagt, nee, stimmt nicht, weil ich habe ein anderes Argument, ja. Aber dann habe ich andere Einflüsse, ne? Also hatten wir vorhin, wo ich dann vielleicht eher konservativ bin oder so, ne? Aber ich habe auch ein soziales Herz, ja, würde ich jetzt auch sagen. Aber wie dem auch sei, ne? Also dauernd mit diesen Schablonen zu hantieren, das ist ja auch eine Hypertrophie. Ne? Ich gehe der halt nur nach. Also in meinem Buch will ich ja nur ganz nachspüren, das erklären auch vor allem. Also erstmal ne, sagen wir als Historiker auch nicht, wie es sein soll, sondern erstmal, wie es ist und geworden ist vor allem. Ne? Also das ist erstmal das erste Ziel. Aber man kann dann schon auch einige Sachen sagen, also die was irgendwie ungut läuft. Ne? Das würde ich jetzt schon für mich in Anspruch nehmen. Und wie gesagt, aber ich denke halt nicht, dass wir es schaffen, das ganz abzuschaffen. Die Partei Die Linke heißt ja auch Die Linke. Ich meine, kann man jetzt nicht sagen, bitte benennt euch um.
Nee, das stimmt. Nee.
Ja, weil das ist irgendwie eine ungute Unterscheidung. Ne? Aber es ist ja auch komisch, dass es Die Linke gibt, aber es gibt die Rechte nur als Neonazi-Splitterpartei, weil sich eben eine seriöse bürgerliche Kraft eben so.
Also die meinen jetzt die Partei, die Rechte, die gibt es
wirklich. Die gibt es ja auch so als so eine Splitterpartei. Ja,
ja.
Ne? Also die das, ne? Also
in Dortmund irgendwie, hauptsächlich rum. Ja, ja.
Zirkel ist das.
Ja. Ja, nee, ich meine, klar, sie können ja nicht die Lösung, wir können das ja auch nicht am Reißbrett jetzt überlegen. Ich frage mich nur, also es ist ja ein System, dieses Links-Rechts, wie wir es in Deutschland haben, nicht nur, was eben die Dinge jetzt nicht erklärt, sage ich mal, oder nicht abschließend erklärt, sondern es hat ja eben eine ganz klare politische Wirkung. Also auch die Idee der Brandmauer basiert ja auf der Idee, dass das so ein lineares System ist, wo wir dann in der Mitte so einen Strich durchmachen können und dann brechen wir das durch eine ab und dann war es das. Also das prägt ja schon auch sehr die politische Realität, würde ich sagen, dieses Bild. Und jetzt ist ja nur die Frage, ja, wie könnte man das lösen? Das können wir natürlich nicht lösen, aber ist die Lösung eher zu sagen, okay, es gibt eigentlich doch gar nicht das Links und Rechts? Oder wäre jetzt Ihr Appell zu sagen, die Rechten sollten eigentlich viel selbstbewusster sagen, wir sind rechts?
Ja, also man könnte erstmal anfangen, das wäre so eine Idee, dass man das so mit so Komposita sagt, also rechtsbürgerlich wie in Frankreich quasi, ne, dass man damit signalisiert auch, man ist jetzt quasi also kein Extremist, ja, ne? Wäre dieses Bürgerliche oder ja, viele sagen ja auch Mitte, also oder Mitte-Rechts, ja, oder bürgerlich-rechts, ist jetzt auch nicht so super sexy, aber nur damit man überhaupt mal nicht mehr so auf diesen Wahnsinn beharrt, dass irgendwie eine Bundeszentrale für politische Bildung Steuergeld finanziert Kampf gegen Rechts führen darf, ja, oder sagen, Rechts ist eine Gefahr. Das ist ja irre, das grenzt ja so viele Leute auch aus, ja, ne? Und an sich müsste man keine Angst mehr davon haben, ne? Also, weil es ist ja sozusagen, damit ist nichts erklärt und es führt nicht weiter. Und wenn man da wie die Kaninchen auf die Schlange starrt, dann führt es eben zu diesen Blockaden, ne? Dieser ständigen Abgrenzung. Das ist, glaube ich, fatal. Es gab mal in den Wahlkämpfen der Union, gab es mal so Ansätze bei Linnemann und Spahn, die haben schon mal so gesagt, links ist vorbei, ne? Ja. Oder es muss wieder rechts vor links gelten und so. Das mag einem irgendwie banal erscheinen, aber wenn man sozusagen nicht versucht, sozusagen das wieder auch in das Bürgerliche hineinzuholen, dann ist es schwierig, weil man dann ja immer sofort reagieren muss, wenn einen einmal dieses Etikett anklebt, ja, und sich davon distanzieren muss. Ja. Das macht kein Linker, ja. Wenn sie ist aber links, dann sagt ja keiner nö oder ja, um Gottes Willen oder, ne, oder hält sich damit überhaupt auf, ja. Das blockiert eine Debatte, ja, unheimlich, ne.
Es darf natürlich auch keinen Gegenentwurf zur Linken geben, wenn es kein Rechts geben soll, ja.
Also es ist auch sinnlos, sich links zu nennen, wenn man nicht akzeptiert, dass es Recht, das ist die Herr-Knecht-Dialektik, ja, oder, ne, also ist klar. Also, und es gibt ja auch bei Linken, ich meine, auch Linke zehren ja von, könnte man sagen, Anlehnung an Böckenförde von Voraussetzungen, die sie selbst nicht geschaffen haben. Ne? Also sie leben ja von vielem, was sozusagen nicht links ist, ja, ne? Und beziehen sich auch darauf. Also von daher ist das absurd zu sagen, es darf nur ein Spektrum repräsentiert,
ja,
werden.
Was halten Sie, ja, dann von der Idee, weil was ja dann immer die Lösung kommt, was man ja dann immer hört, ist wir sind Mitte, alle sind, mhm, ja Mitte, also, ja, also alle bis Sarah Wanknecht sehen sich ja in der Mitte.
Ja.
Ist das eine sinnvolle Idee, dieses Bild von der Mitte, oder ist das eigentlich auch total kontraproduktiv?
Also eine arithmetische Mitte, die sagt ja auch nichts aus, ne? Ich meine, das ist ja sozusagen nicht mit Richtigkeit zu verwechseln. Also wenn man so von der klassischen abendländischen Mesotes-Lehre, Mitte griechisch, ne, bei Aristoteles, würde Mitte heißen, man ist zwischen unguten Extremen, ne? Und das ist sozusagen noch eine gewisse innerliche Orientierung. Sonst ist Mitte ja einfach nur ein Sprachspiegel quasi, ne? Hm. Aber also man hat halt Angst sozusagen, ne, so von so als extrem gelabelt zu werden, aber grundsätzlich hat das Grundgesetz ja ein sehr weites Herz von der Anlage, ne? Und natürlich waren auch in der Geschichte der Bundesrepublik immer Leute, die sich als rechts und links empfunden haben, und das war auch gewollt, und meine These wäre jetzt ja gerade, dass beides auch notwendig ist für eine gute Entwicklung einer Gesellschaft, ne? Also dieses Beharrende und dieses eher revolutionäre, ja, aufbrechende, und beides auch einander bedarf eben und beides aneinander auch wachsen kann. Ne? Also das ist natürlich so ein Appell, dass die Frage, auf welchen Boden das fallen kann. Aber ich glaube, wichtig wäre mir jetzt, also was ich machen kann, ist ein bisschen aufzuklären über die Hintergründe, und dass man sozusagen, also wer Kampf gegen Rechts sagt, ist also entweder doof oder bösartig. Das muss man schon so hart sagen, weil er nicht historisch gebildet ist und nicht überblickt, was das für Konsequenzen hat. Mhm. Also das muss ich einfach so sagen, ja. Also ich setze mich trotzdem gerne damit auseinander, aber das führt in eine Sackgasse, ne? Und wir müssen wirklich wieder akzeptieren, es gibt unterschiedliche Ströme, unterschiedliche Leute, die müssen wir akzeptieren, respektieren, tolerieren. Es gibt auch Grenzen, ja. Grenzen sind natürlich, wenn man zur Gewalt aufruft, ne, oder eben die Strafgesetze verletzt, ne. Dafür haben wir ja Regeln. Also die sind eigentlich schon ja alle geschrieben, und da brauchen wir nichts Neues noch. Wir brauchen nicht jenseits der Gesetze, die es eh schon gibt. Die sind auch irgendwie ja zu viele im Endeffekt, ja. Aber da brauchen wir nichts sozusagen, was uns noch reglementiert. Also wir sind eine freie Gesellschaft. Das war die Idee des Grundgesetzes, und wir haben zu wenig Leute, die diese Freiheit auch wahrnehmen. Also, ne, wir müssen wirklich wieder frei uns austauschen. Das heißt auch, dass man sich mal verrennen kann, auch mal was Blödes sagt, und das sollte auch keine soziale Ächtung nach sich ziehen, sondern man sollte in einer liberalen Gesellschaft auch die Chance haben, sich zu korrigieren. Also sonst wird's duster, ne?
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Rechts und links können Sie bestellen. Wir haben es Ihnen verlinkt. Sie sehen, sehr spannend. Ansonsten vielen Dank. Wenn Ihnen das gefällt, dass wir auch solche Themen in voller Breite und Länge behandeln, dann überlegen Sie sich doch, ob Sie Apollo News auch finanziell unterstützen möchten. Denn Sie wissen ja, unabhängigen Journalismus, hier übrigens kostenlos für alle, gibt es nur unabhängig finanziert, wenn Sie an unserer Seite sind. Ansonsten, ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen, und bis zum nächsten Mal.